Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Herzlich willkommen zur 29. Folge Landaussichten, dem Podcast der Andreas Hermes Akademie zu allem, was die ländlichen Räume ausmacht und bewegt. Heute mit mir, Clara Lange, zum Thema Jugend in ländlichen Räumen anlässlich des 75. Jubiläums des Bundes der Deutschen Landjugend mit Anne-Kathrin Meister und Ursula Braunewell. Schön, dass ihr dabei seid. Mit unseren beiden Gästen möchte ich heute über die Faktoren sprechen, die Jugendliche in den ländlichen Räumen besonders betreffen und was die Landjugend seit 75 Jahren in diesem Bereich schon geschafft hat und in der Zukunft noch angehen möchte. Ja, zu meinen Gästen. Anne-Kathrin Meister ist seit 2020 stellvertretende Bundesvorsitzende des BDL und dort zuständig für Internationales, den Ernst-Engelbrecht-Grewe-Preis und Regionalentwicklung und für die Landesverbände Rheinland, Sachsen und Westfalen-Lippe. Beruflich ist sie in der Öffentlichkeitsarbeit in der Landwirtschaft tätig. Ursula Braunewell war von 1987 bis 1989 im BDL-Vorstand tätig und ist seit 2015 im Präsidium des Deutschen Landfrauenverbandes. Seit dem letzten Jahr ist sie auch erste Vizepräsidentin des Landfrauenverbandes. Zuständig ist sie dort für Frauen- und Gesellschaftspolitik. Beruflich betreibt sie mit ihrer Familie zusammen das Weingut Braunewell in Rheinhessen. Willkommen, ihr beiden.
Dann starte ich schon mal gerne in die erste Frage. Wir wollen uns ja mit der Jugend in den ländlichen Räumen beschäftigen und in der Vorbereitung habe ich schnell gemerkt, dass es wenige Studien gibt, die sich explizit auf Jugendliche in den ländlichen Räumen beziehen. Anne, kannst du uns da einmal mitnehmen, wo wir uns aus der Sicht des BDL aktuell befinden? Wie leben Jugendliche in ländlichen Räumen im Gegensatz zu den Städten?
Also hallo auch von mir. Sehr gute Frage. Natürlich ist mein erster Gedanke, Jugendliche leben gut und gerne im ländlichen Raum, aber natürlich haben sie einige Bedürfnisse, die einfach schwerer zu erfüllen sind im ländlichen Raum. Wie auch die Jugendlichen in den Städten oder im städtischen Raum, wollen sie ihre Freizeit gut gestalten, sie wollen von A nach B kommen, sie wollen sich weiterbilden oder auch generell die Schule machen. Und das ist einfach im ländlichen Raum mit längeren Wegen verbunden, oft auch mit größerem Aufwand, wenn der Bus nur zweimal am Tag fährt, mit längeren Zeiten. Und deswegen, genau, braucht es einfach immer etwas mehr Aufwand, um diese Bedürfnisse, die sie genauso wie in der Stadt auch haben, zu erfüllen. Sie wollen auch gerne ihre Freunde treffen. Da gibt es manchmal dann einfach gar nicht so viele Möglichkeiten, gar nicht so viele Orte, wo man zusammenkommen kann. Deswegen sieht man auch immer wieder Jugendliche vielleicht mal in Bushäuschen sitzen im Dorf, weil es leider nicht in jedem Dorf ein Dorfgemeinschaftshaus gibt oder einen Jugendraum oder einen Vereinsraum. Generell gibt es auch Studien dazu, dass sich einfach die Bedürfnisse von den Jugendlichen in der Stadt oder im städtischen Raum gar nicht so viel davon unterscheiden wie von denen im ländlichen Raum. Es ist nur einfach, genau, schwieriger, die zu erfüllen.
Dankeschön. Ursula, wie hat sich das in den letzten Jahrzehnten verändert? Konntest du da was beobachten seit deiner aktiven Zeit im BDL?
Also hallo auch von mir. Wenn ich auf die Zeit zurückblicke, auf meine Landjugendzeit, dann finde ich, es hat sich wenig verändert. Manches ist zum Besseren geworden im Sinne des ÖPNV, auch wenn Anne sagt, die Busverbindungen sind nach wie vor ein Problem, aber es gab auch Zeiten, da gab es gar keine Busverbindungen. Und wenn ich an meine Landjugendzeit und an meine Möglichkeiten denke, dann war das so, dass wir in Fahrgemeinschaften mit denen, die schon 18 waren, zum Landjugendtreffen gefahren sind, einmal die Woche in einen Gruppenraum, der für 7 Ortsgemeinden gemeinsam genutzt wurde. Und das war dann auch 7 Tage getaktet. Jede Gruppe hatte den einen Tag. Und ja, du musstest dich immer arrangieren und du musstest immer organisieren, wie kommst du von A nach B und auch wieder zurück? Wie treffe ich meine Freundinnen, meine Freunde? Wie erlebe ich Gemeinschaft? Wie können wir gemeinsam unterwegs sein, uns weiterbilden, aber auch einfach Spaß haben? Uns treffen, Spaß haben, wo ist unser Treffpunkt? Nicht auf der Straße. Und ich sag mal, zu meiner Jugendzeit, du hast es gesagt, 1987 bis 1989, da war manches noch wesentlich konservativer, auch Eltern wesentlich konservativer wie heute. Und es ist schon ein großer Meilenstein, dass heute so viele Dinge wesentlich einfacher gehen. Und die Bedarfe waren früher genauso wie heute. Also wie komme ich zu einer Bowlingbahn? Wie komme ich ins Kino? Wie komme ich einfach auf eine Party, auf ein Fest? was gestalten wir gemeinsam und wie kriegen wir die Orga hin. Das hat sich, glaube ich, nicht verändert. Ich würde eher sagen, von früher zu heute, die Bedarfe sind gleich und die Schwierigkeiten immer noch auf einem hohen Niveau für Jugendliche auf dem Land.
Ja, danke schön. Da habt ihr ja schon einige Bedürfnisse auch genannt. Also einerseits das nach Freizeit und Gemeinschaft, aber auch eben nach Weiterbildung und ja, den klassischen Grundbedürfnissen. Seht ihr auch regionale Unterschiede in eurer Arbeit? Vielleicht einmal Anne zuerst.
Das ist jetzt eine gute Frage. Also wir haben in Deutschland, wir sind ja der größte Verband junger Menschen im ländlichen Raum mit 100.000 Mitgliedern, die sich in 18 Landesverbände unterteilen, also ungefähr so viel wie die Bundesländer. Wir haben auch in den östlichen Bundesländern überall Mitgliedsverbände, allerdings sind die schon kleiner und auch oft anders organisiert, was aber ganz oft auch daran liegt, dass jetzt Verbände wie jetzt, ich komme aus Oberfranken, also wir gehören zur Bayerischen Jungbauernschaft, da sind die Verbände oder viele Ortsgruppen einfach schon 70 Jahre alt, da gehört es zu vielen Familien dazu, da hat der Opa vielleicht gegründet und dann war der Vater oder die Mutter drin und dann jetzt der Enkel oder die Enkelin und dieses Normale, das gehört dazu und das ist Tradition, in die Landjugend zu gehen, gibt es einfach da noch nicht so, weil die Verbände einfach erst oft 30 Jahre gerade so geworden sind. Deswegen, genau, ist die Arbeit da einfach anders und die Verbände sind auch kleiner. Aber gleichzeitig setzen wir uns einfach in allen Landesverbänden und generell also dafür ein, die Lebens- und Bleibeperspektiven zu verbessern. Und da gehört eben, wie man auch gerade schon erwähnt haben, sowas dazu wie ÖPNV, Bildung, auch ärztliche Versorgung. Was jetzt natürlich dazugekommen ist, ist auch digitale Versorgung. Also in Zeiten von mobilen Arbeiten geht es ja auch ein bisschen um Chancengleichheit, wenn man sagt, den Job, okay, den kann man remote von daheim machen, aber vielleicht kann man das gar nicht überall von daheim machen. Weil auch wenn es besser wird, und es wird ja auch besser, also ich glaube, da können auch viele das bestätigen, dass jetzt die Internetabdeckung besser ist, gibt es ja immer noch graue Flecken. Und genau, wäre gut, wenn die auch noch verschwinden.
Dankeschön. Ursula, möchtest du dazu noch was ergänzen? Haben sich auch regionale Unterschiede vielleicht über die Jahre verändert?
Ich glaube schon, dass regional sich einiges über die Jahre verändert hat. Meine Wahrnehmung ist die, dass je ländlicher die Regionen sind, desto größer ist der Zusammenhalt. Die Wege sind weiter, aber meine persönliche Wahrnehmung ist die, je näher du an der Stadt bist, desto mehr dröseln die Ränder auf und verliert sich auch so eine Gemeinschaft. Und natürlich sehe ich das auch so, wie Anne das schon angesprochen hat, dort, wo über mehrere Familiengenerationen Landjugend erlebt wurde und gelebt wurde, da ist natürlich so ein größeres Verständnis da und es gibt auch vielleicht so eine Art wie eine Keimzelle, die immer funktioniert und auf die man zurückgreifen kann. Und das ist in den neuen Bundesländern mit den jungen Landjugendverbänden, glaube ich, zum einen eine bunte Mischung an jungen Menschen, die da unterwegs sind, die diese Keimzelle in der Form nicht haben. Und es ist natürlich auch, ja, also da steht ein Generationenwechsel an. Und da ist die Frage, gelingt der? Diejenigen, die mitgegründet haben nach der Wende, haben die so tolle, positive Erlebnisse, wie wir die auch hatten oder wie ich für mich zumindest sagen kann, wie ich sie hatte, dass sie das auch in der Familie weitergeben, weiterleben. Und, sage ich mal, aus der Familie raus befeuern, dass es weitergeht. Das ist mit Sicherheit einer der Faktoren. Und wie gesagt, für mich, die ist sehr stadtnah. Ich wohne bei, also 4 Kilometer von der Stadtgrenze von Mainz weg, sehr stadtnah zu Hause bin, kann ich nur sagen, je näher an der Stadt, desto komplizierter Jugendgruppen. Aber aller Art, nicht nur Landjugend, sondern alle Jugendgruppen leben mit dem Dilemma des gut funktionierenden ÖPNV, in Anführungszeichen, der natürlich ein breites Spektrum an Möglichkeiten der Freizeit eröffnet und damit Landjugend nochmal auf eine weitere Schiene setzt.
Ja, interessant. Da würde ich die Theorie aufstellen, dass sie da eben viel Konkurrenz haben, also dass die Landjugend nicht der einzige Verein ist, der für Jugendliche da ist und ja, dann die Jugendlichen auch Alternativen haben für den Samstagabend. Wie würdet ihr das denn sehen hinsichtlich der Bedürfnisse von anderen marginalisierten Gruppen, zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund, Behinderungen oder queeren Menschen oder Frauen? Spielen die Bedürfnisse der Jugendlichen in ländlichen Räumen damit zusammen? Taucht sowas in eurer Arbeit auf?
Also Ich glaube, das waren jetzt einfach auch neue Herausforderungen für die Landjugendarbeit. Das ist was, was es nicht schon immer gegeben hat. Das sage ich jetzt mal, auch wenn ich diesen Satz selber gar nicht so gern mag. Zum Beispiel bei diesen Flüchtlingswellen hat die Landjugend auch ganz viel vereinzelt in den Ortsgruppen, weil das ist ja nichts. Also wir hatten das auch als Motto beim BDL, Fremde werden Freunde. Aber natürlich kann man das nicht von oben runter diktieren, wenn die auf der Ortsebene keine Lust dazu haben. Aber ganz viele Ortsgruppen haben Spielenachmittage veranstaltet, waren Ansprechpartner, haben geholfen, gerade auch für Kinder und Jugendliche Sachen veranstaltet. Und was jetzt queere Jugendliche oder junge Erwachsene angeht, das ist natürlich jetzt auch ein Thema, was so die letzten Jahre vor allem an Präsenz zugenommen hat. Und da gibt es auch Landesverbände, die sich da besonders mit beschäftigen. Also unterschiedlich, jeder Landesverband hat ja so eigene Themen, die ihn besonders umtreiben. Und das ist eben auch eins, was zum Beispiel Westfalen hat da schon einiges gemacht oder auch Niedersachsen, jetzt nur als um zwei Beispiele zu nennen. Weil die einfach sagen, das ist auch ein Thema, was es ist eben so und so Prozentteil der Gesellschaft und diese Gesellschaft wohnt eben auch auf dem Land und die wollen da auch gehört und gesehen werden. Genau, und deswegen ist es auf jeden Fall so, dass diese, auch wenn es neue Themen sind, die auch angenommen werden und die Landjugend sich einfach auch damit beschäftigt und dadurch auch im Wandel ist, genauso wie die Gesellschaft im Wandel ist. Die Landjugend ist ein Abbild, sage ich mal, der Gesellschaft und genau, wenn es da neue Themen gibt, gibt es die auch bei uns.
Dankeschön. Ursula, möchtest du noch was ergänzen?
Ja, ich glaube, dass Landjugend schon ein Stück weit Vorreiterrolle einnimmt, genau bei diesen Themen marginalisierte Gruppen und queere Menschen. Wenn ich so dran denke, ist es nicht nur Fremde werden Freunde, sondern auch über 72-Stunden-Aktionen hat ja der BDL immer wieder Flagge gezeigt und sich für Menschen eingesetzt, denen es weniger gut geht, für Gemeinschaft eingesetzt, Gemeinschaft nach vorne getragen. Und es ist natürlich ein großer Unterschied, bin ich als queere Person in der Stadt unterwegs oder auf dem Land? Und dieses sich auch dazu bekennen, Coming Out, das ist schon in einer kleinen Gemeinschaft ja mit großem Mut verbunden. Das respektiere ich wirklich unglaublich und finde, wenn ich mich schon so dann in diese Gesellschaft, in diese Gemeinschaft einbringe, dann steht mir auch ein Platz zu und dann muss ich dafür werben und dafür sorgen und auch als Verband dafür sorgen, dass wirklich diese Gruppen dann auch ihren Platz finden, diese Menschen ihren Platz finden, dass es ein wertschätzender, wirklich Umgang miteinander ist, auf Augenhöhe. Und das ist die große Chance, die Jugendverbände haben, dass wir tatsächlich das, was uns in der älteren Generation nicht gelingt, diese Akzeptanz und immer dieses Festhalten an, es gibt nur Schwarz und Weiß, dass wir das über die Jugendverbände und über die Jugend wirklich aufbrechen können. Das ist auch ein großer Wunsch von mir, dass es wirklich gelingt. Und Landjugend ist auch schon lange unterwegs, auch schon vor Fremde werden Freunde, sage ich mal. Marginalisierte Gruppen, wir haben lange dafür gekämpft, dass Mädchen und Frauen tatsächlich ihren Stellenwert im BDL so einnehmen, wie er laut Satzung paritätisch besetzt auch vorgesehen ist. Das ist immer so gelebt worden, satzungsgemäß, aber so wie heute die jungen Frauen im BDL ihr Engagement leben und leben wollen und dürfen und können und wie super das auch ankommt, das ist was, das war zu der Zeit, als ich Bundesvorsitzende war, tatsächlich noch wesentlich schwieriger. Da gab es das Nebeneinander von Männern und Frauen, aber dass Frauen tatsächlich ihr Gehör finden, das war lange nicht so paritätisch, wie es die Satzung vorsieht.
Ja, dann auf jeden Fall auch schon mal danke für deine gute Arbeit dort. Ich glaube, das wissen viele junge Frauen in der Landjugend auch sehr zu schätzen. Ja, dann haben wir jetzt schon viele Bedürfnisse angesprochen und Faktoren auch, die Jugendliche auf dem Land betreffen. Dann können wir vielleicht erstmal jetzt in die Landjugend auch ein bisschen tiefer reingehen. Und da würde ich gerne erst einmal euch beide fragen, könnt ihr einmal wiedergeben, was genau die Rolle der Landjugend ist? Wen adressiert der Verband? Welche Ziele verfolgt er? Einfach eine kurze Ansprache, um Nicht-Landjugendlichen zu erklären, was denn eigentlich der BDL ist.
Okay, dann fange ich mal an. Ursula kann ja auf jeden Fall dann gleich noch ergänzen. Also der BDL, Bund der Deutschen Landjugend, ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind der größte Verband junger Menschen im ländlichen Raum. Und junge Menschen bezieht sich dann so im Alter zwischen 14 und 35. Warum 35? Das ist vielleicht für manche Jugendverbände auch ein bisschen, schon fast ein bisschen alt. Das liegt aber daran, dass wir auch die jungen Winzer und die jungen eben Landwirte dabei haben. Genau, deswegen vielleicht. Wir haben ja vorhin schon mal über die Bedürfnisse gesprochen. Die sind nämlich schon sehr ähnlich, allerdings der Weg dorthin, um die zu erfüllen, ist einfach schwieriger. Und dafür setzen wir uns ein. Wir setzen uns dafür ein, dass eben auch ein Ausbildungsort ohne eigenes Auto erreicht werden kann. Also sind wir wieder beim ÖPNV. Wir haben zwar schon gehört, früher gab es gar keinen, jetzt gibt es einen. Und es gibt bestimmt auch Ecken in Deutschland, wo das ganz super funktioniert, aber leider halt auch an vielen nicht. Wir setzen uns auch für die Zukunft von jungen Winzern ein, von Junglandwirten. Wir beschäftigen uns auf Bundesebene vor allem in drei Arbeitskreisen. Und das ist eben einmal Arbeitskreis Jungwinzer, Arbeitskreis Agrarpolitik und Arbeitskreis Jugend- und Gesellschaftspolitik oder Jugendmachtpolitik. Und eben da mit aktuellen Themen wie auch zum Beispiel der Rechtsextremismus, das leider immer wieder ein Thema ist. Also das ist kein Thema, das jetzt aufgekommen ist, sondern schon öfter. Ursula kann das vielleicht auch nochmal sagen, ob das bei ihr auch schon ein Thema war und ob sich damit leider auch schon beschäftigt werden musste. Genau, deswegen sind das so vor allem die Themen, die wir haben und mit denen wir uns beschäftigen. Zudem natürlich alles, was so aktuell kommt. Also gerade was Landwirte angeht oder Junglandwirte, da haben wir gerade nicht so eine ganz einfache Zeit. Und die Stimmung ist ja manchmal auch nicht so richtig gut. Wir haben es alle an den Protesten gesehen. Genau, wir beschäftigen uns generell mit den Themen und dann natürlich immer mit den aktuellen, was so aus der Politik kommt.
Dann würde ich es vielleicht ergänzen. Danke, Anne, schon mal für die guten Vorlagen. Ich hätte jetzt gesagt, der Bund der Deutschen Landjugend vertritt die Interessen der Jugendlichen im ländlichen Raum, ist überparteilich, ist nicht konfessionsgebunden, weder katholisch noch evangelisch, sondern für alle jungen Menschen im ländlichen Raum offen. Gegründet wurde der Bund der Deutschen Landjugend als Nachwuchsorganisation des Deutschen Bauernverbandes. Ich denke, das ist der BDL nach wie vor. Aber darüber hinaus gibt es eben ein großes gesellschaftliches Engagement des Bundes der Deutschen Landjugend, ein großes Netzwerk, was er auch pflegt. Der BDL ist ja Mitgründungsmitglied des Deutschen Bundesjugendringes und da wirklich für Kinder- und Jugendarbeit und alles, was daran hängt, wirklich immer Ansprechpartner und auch Sprachrohr. Und das ist das, was BDL für mich auszeichnet. BDL ist schon immer auch im Entwicklungshilfebereich unterwegs. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich zum BDL auf der Bundesebene zu Anfang kam. Da gab es noch das Entwicklungshilfeprojekt, das zum Beispiel die alten Fußnähmaschinen, die nicht elektrisch waren, nach Sri Lanka gingen und nach Ceylon. Und dort Frauen mit diesen Nähmaschinen die Chance hatten, ihr eigenes Geld zu verdienen, sprich Kleidung herzustellen, zu nähen, zu verkaufen. Das war ein großes Projekt, was über viele Jahre gelaufen ist, was meine Vorgängerinnen schon angestoßen haben. Und es war immer auch der Aspekt, also wie helfen wir anderen Jungen und auch Älteren und eben Gruppen in der Gesellschaft, wo auch immer, denen es weniger gut geht. Ich würde jetzt nicht mehr sagen marginalisierte Gruppen, aber tatsächlich würde man heute sagen marginalisierte Gruppen. Das ist das, was Landjugend auszeichnet und wofür Landjugend auch steht und natürlich auch für Geselligkeit, für Miteinander, für Netzwerk, ja, dafür, dass man sich ein Leben lang auch wieder sieht. Auch das kann ich heute, wenn ich darauf blicke, sagen. Landjugend, das ist eine verschworene Gemeinschaft im positiven Sinne. Du triffst dich im Laufe deines Lebens immer wieder mit Frauen und Männern, die du aus deiner Landjugendzeit kennst, in völlig anderen Situationen. Und das trägt, das hilft, das macht Freude.
Dann würde ich euch gerne mal fragen, wie sich die Mitgliedschaft denn so zusammensetzt im BDL. Also wer ist der die typische Landjugendliche und wie werden die gewonnen? Hat sich da vielleicht auch was verändert über die Jahre?
Also ich glaube, der oder die typische Landjugendliche gibt es gar nicht, weil wir haben alles. Also wir haben Schüler, Studenten, Azubis, Meister, Selbstständige, alles. Wie ich vorhin schon gesagt habe, bildet die Landjugend einen ganz guten Querschnitt der Gesellschaft ab. Und wir gehen davon aus, dass wir ungefähr 20% unsere Mitglieder sind eben Landwirte oder in grünen Berufen tätig. Und generell, genau, wie kommt man zum Verband oder zum Verein? Wahrscheinlich so, wie man auch sonst zu vielen Vereinen kommt, dass jemand sagt, komm doch mal mit, die haben ein cooles Programm oder die fahren jetzt mal in den Urlaub oder die fahren zur Landmaschinenausstellung. Also das ist alles, was man auch einfach zusammen macht. Oder die gehen jeden Donnerstag bowlen oder Volleyball spielen oder also es gibt so ein vielfältiges Programm, dass man oft durch Freunde mitgezogen wird. Also sowas zum Beispiel auch bei mir, dass von der Freundin der Bruder eben schon da war und sie dann aber nicht alleine wollte. Und dann haben wir gesagt, na, dann gehen wir zusammen hin. Und ich glaube, so ist es generell bei Vereinen ganz oft, aber bei uns eben auch. Und dadurch, genau, im Dorf ist es ja oft die Anlaufstelle. Ursula hat schon gesagt, wenn man noch nicht 18 ist, was macht man dann? Kommt man schwer weg. Die Eltern fahren einen schon mal, aber jedes Wochenende zweimal mitten in der Nacht. Da braucht man, glaube ich, sehr geduldige Eltern. Und meine waren, glaube ich, einfach ganz froh, dadurch, dass ich eben auch unter 18 in die Landjugend bin und natürlich auch noch nicht Auto fahren konnte, war es eigentlich so, dass meine Eltern mich zum Treffpunkt gefahren haben und dann ist man halt weggekommen und dann irgendwann auch wieder heimgebracht worden. Weil ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, was die Landjugend einfach ausmacht. Wenn man zusammen weggeht, dann kommt man auch zusammen wieder heim. Also da wird jetzt niemand irgendwo gelassen oder wenn ich von meinen Freunden immer gehört habe, die waren irgendwo feiern und dann, keine Ahnung, auch immer waren alle anderen weg. Das gibt es bei uns nicht. Wenn das Auto so hinfährt, dann fährt das Auto so auch wieder heim. Also da wird schon nach seinen Leuten geschaut. Natürlich besonders, wenn man unter 18 ist, aber einfach generell. Und genau, so hat sich das dann ergeben. Und wenn ich jetzt so sehe, gerade meine Ortsgruppe, da ist es immer noch ganz wild. Wir haben Landwirte drinnen, genauso eben aber auch Studenten, junge Angestellte. Also genau, also es gibt den oder die typische Landjugend nicht. Das Einzige, was sie halt alle eint, ist, würde ich sagen, die Herkunft. Sie kommen eben aus dem ländlichen Raum.
Würde ich vielleicht mal ergänzen wollen. Ich blicke jetzt mal ganz weit zurück. Ich bin zur Landjugend gekommen mit 15 Jahren. 1977, 78 hat unsere Landjugendgruppe gegründet. Das war auch so eine Gründungswelle, die damals war. Und bei mir war es schon so, dass wir eine relativ gemischte Truppe waren von jungen Menschen, meistens mit, sage ich mal, einen landwirtschaftlichen Hintergrund, also Großeltern noch oder die Eltern noch und teilweise eben auch junge Winzer, junge Landwirte, die natürlich auch dort ihre Heimat gefunden haben, aber auch schon eine bunte Mischung. Und als ich unsere Landjugend gegründet hatte, erinnere ich mich noch an diesen Gründungsabend, da war die Vorgängerlandjugend, die mal existierte zu den Zeiten 1950 bis 1960. Die sind tatsächlich an dem Abend mit 5 Personen aufgelaufen und haben gesagt, wunderbar, toll, hier sind wir, hier ist unser Sparbuch, das gibt's noch und das ist euer Stadtkapital. Coole Sache, aber das waren tatsächlich nur Landwirte und da waren nur Männer. Und ich erinnere mich auch, als ich Kreisvorsitzende bei der Landjugend wurde, dass eine Frau bei uns im Dorf mich angesprochen hat. Da waren wir noch lange nicht verheiratet, mein Mann und ich. Die hat aber gesagt, du, also ich finde es ja ganz klasse und ich wollte es immer werden und das durfte ich nie und lass dich nicht vom Weg abbringen. Geh deinen Weg und wenn du Lust auf Landjugend hast, dann wirst du auch was Gutes machen und ich freue mich für dich und ich werde dich immer unterstützen. Das war so, ja, so ein kleiner Schubs in die richtige Richtung, denke ich, weil sie es auch so bedauert hat und ich immer gedacht habe, na, wenn die das bedauert und dann muss ja viel dran sein und halt Augen und Ohren offen und schau dich um, was dir gefällt und das Unternehmen in deinem Leben. Aber tatsächlich war die Gründergeneration, zumindest soweit mir das auch so bekannt ist, das waren die Urzelle der Landwirtschaft und des landwirtschaftlichen Nachwuchses. Und das hat sich aber wirklich in den 70er, 80er Jahren dann verändert. Und das war eine große Bereicherung. Auch dieses Öffnen für junge Menschen, die auf dem Land leben, völlig andere Jobs haben. Das hat das Programm bereichert, die Weiterbildung bereichert, die Ansichten und Einsichten bereichert und ganz viel in der Landjugend auf den Kopf gestellt, was so gesetzt war, weil wir es halt schon immer so hatten und hat auch wirklich dafür gesorgt, dass Landjugend in ganz anderen gesellschaftspolitischen Themen unterwegs war.
Ja, danke für die schöne Geschichte. Das war ja schon echt ein bisschen berührend. Ja, apropos Geschichte, du bist ja jetzt schon ein bisschen darin eingetaucht. Vielleicht können wir ja nochmal auf die nationale Ebene gucken. Was hat denn die Landjugend schon alles geschafft, um die Bedürfnisse, die wir vorhin angesprochen haben, im Land der Jugendlichen mehr in den Vordergrund zu rücken? Also was sind die größten politischen Meilensteine in der Geschichte der Landjugend?
Ja, also natürlich sind so Meilensteine immer auch subjektiv wahrgenommen. Für mich ist der Meilenstein, sich überhaupt zu gründen. 1949 am 18. Dezember das zu schaffen, dass junge Menschen aus ganz Deutschland, die so ein gemeinsames Ziel vor Augen haben, nämlich junge Menschen, die in der Landwirtschaft tätig sind, sage ich mal, zusammenzubringen, gemeinsam sich auf den Weg zu begeben, gemeinsam für eine gute Ausbildung zu stehen, für Weiterbildung zu stehen und dafür, dass junge Menschen auf dem Land Gehör finden. Dass das gelungen ist, das ist schon prima. Ich glaube, der ganz große Meilenstein, zumindest wird mir das immer berichtet, ist der erste Landjugendtag in Mainz 1950, der ja eine Initialzündung war für viele Regionen, dort Landjugendverbände dann noch zu gründen. Es gibt Württemberg, wo es 1948 schon losging. Die Kollegen in der Pfalz haben 1949 gegründet und Landjugend Rheinhessen und Pfalz ist ja jetzt schon viele Jahre fusioniert. Und jetzt feiern die Rheinhessen natürlich immer mit den Pfälzern das Jubiläum, was auch toll ist. Aber Landjugend hat viel auf den Weg gebracht. Also Landjugend hat den Berufswettbewerb wirklich professionalisiert, erstmal ins Leben gerufen, professionalisiert, sorgt dafür, dass junge Berufsständische oder junge Jugendliche in der Berufsausbildung aus den grünen Berufen, Landwirtschaft, Weinbau, Hauswirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft, dass sie sich miteinander messen und dass es vergleichbare Konditionen gibt, was den Berufswettbewerb angeht. Das ist das eine. Das andere ist das internationale Engagement, was ich unglaublich bei Landjugend immer geschätzt habe, schon ganz früh sich auf die europäische Ebene zu begeben, sowohl über ein europäisches Jugendtreffen als auch über European Rally, European Committee, all das, was auf der europäischen Ebene schon lange ist und was natürlich auch immer zum Austausch über den Tellerrand Deutschland hinausgeführt hat. Und Landjugend, glaube ich, oder Jugend überhaupt steht dafür, international unterwegs zu sein, zu schauen, wie machen es die anderen, was lerne ich davon und was nehme ich mit und setze es zu Hause um. Und so ein Meilenstein ist sicher auch, dass Landjugend auf der grünen Woche ist, mit einem eigenen Programm, was sowohl agrarisch als auch jugendpolitisch ist. Also ich denke an viele Jugendveranstaltungen, die ich erlebt habe, die gerade so aus meiner Region auch bespielt wurden. Und vorhin war mal die Frage aufgetaucht von Anne zu dem Thema Rechtsextremismus, ob das auch früher eine Rolle gespielt hat. Wir haben 1990 zum Thema Der rechte Weg ins Jahr 2000 hieß es damals, zum Thema Rechtsextremismus, Rechtsruck, ein Theaterstück aufgeführt. Aber wir sind immer, Landjugend ist immer up to date, hat mit Gentechnik sich auseinandergesetzt, als alle noch überlegt haben, wo soll das denn hingehen, und hat es einfach auch sichtbar und greifbar gemacht. Und was mich persönlich unglaublich gefreut hat, war zum Beispiel, dass so ein Ad-Hoc-Ausschuss, der sich mit Mädchen und Frauen beschäftigt hat, zu einem festen Arbeitskreis wurde, auch wenn es den heute nicht mehr gibt. Insbesondere auch, als es um die Reform des Paragraph 218 ging. Ich kann mich gut daran erinnern, wie wir in diesem Ausschuss gerungen haben um Positionen. Da ging es darum, Fristenlösung in Westdeutschland auf den Weg zu bringen und dafür zu werben. Das ist auch mit viel Gegenwind aus dem Bauernverband damals verknüpft gewesen. Wir haben wirklich lange, lange gerungen innerhalb der Landjugend, ob wir diese Stellungnahme rausgeben und wie es denn überhaupt geht. Und das war nicht nur lustig, das war auch immer anstrengend, aber es hat Landjugend einfach bewegt. Und es gibt für mich immer noch eins, was ganz wegweisend ist. Wir reden heute immer noch vom Atomausstieg. Und 1986 hat die Landjugend schon eine Stellungnahme zur Nutzung der Kernenergie herausgegeben, die sich absolut gegen diesen weiteren Ausbau ausgesprochen hat. Das sind so Dinge, da denkt man heute, das ist ja gar nicht wahr. 1986, das ist in anderthalb Jahren sind wir da 40 Jahre weiter, was die Zeitrechnung angeht. Und wir kämpfen mit den gleichen Themen wie vor 40 Jahren. Und ich glaube, die Jugend ist auch auf der gleichen Schiene unterwegs. Ja, Fremde werden Freunde ist auch so für mich ein Meilenstein. Und ich glaube, dann würde ich aber auch gerne an Anne mal übergeben, dass sie vielleicht die jüngere Vergangenheit der Landjugend ein Stück weit Revue passieren lässt, was da Meilensteine sind, weil das wären jetzt meine für die erste Zeit.
Danke, Ursula. Ich finde, wenn man das dann immer wieder so hört, ist schon krass, was eigentlich der BDL und meine und auch deine Vorgänger alles schon gemacht haben und auch wie visionär die teilweise auch unterwegs waren. Also schon richtig cool. Genau, vielleicht nur noch eine Ergänzung, wenn wir von der europäischen Ebene reden. Da gibt es ja auch SEJA, den Europäischen Junglandwirterat. Also der ist 1958 gegründet worden und auch da war der BDL von Anfang an dabei. Also immer, gerade auch was europäische Vernetzung angeht, immer mit vorne dran, was jetzt vielleicht gar nicht so politisch ist, aber ich glaube doch damals für den Verband. Also wir sitzen ja noch nicht immer in Berlin im Haus der Land- und Ernährungswirtschaft, sondern es gab uns auch, und Ursula, das muss ja dann auch zu deiner Zeit gewesen sein, in Bonn, weil wir erst seit 1999 den Ort gewechselt haben Und was auch noch ganz entscheidend ist, ist, zum 01.01.2016 wurden wir eigenständig. Also Ursula hat es ja gesagt, wir sind gegründet worden als Nachwuchsorganisation vom Bauernverband, waren da auch die ganze Zeit mit dabei und seit 01.01.16 eben eigenständig. Wir haben immer noch ein gutes Verhältnis zum Bauernverband, wir tauschen uns regelmäßig aus, die kommen zu unseren Bundesmitgliederversammlungen, unsere Vorsitzenden gehen zum Präsidium, also sind immer noch eng verbunden, aber eben wir sind jetzt ein eingetragener Verein seit dem 01.01.2016. Genau, was wir sonst noch machen oder gemacht haben, also genau, leider ist auch Rechtsextremismus ein Thema, da gab es auch eine Veröffentlichung, so eine große aufgelegte Studie vor ein paar Jahren. Wir haben während der Corona-Zeit oder in der Corona-Zeit haben wir eine Studie veröffentlicht zu Frauen auch, also generell zu Junglandwirten, aber da ist auch nochmal extra auf die Rolle der Frau in Verbänden, aber auch in der Landwirtschaft generell ganz genau geschaut worden. Das war, denke ich, auch für viele sehr spannend. Zumindest haben wir ganz viele Rückfragen dazu erhalten, wie denn die Ergebnisse sich genau dargestellt haben. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, wir haben ja auch bei uns im Büro noch Mitarbeiterinnen sitzen, die für den deutsch-französischen Jugendaustausch sind. Also jetzt ist das ganz normal und ich weiß auch nur, dass es mal nicht normal war aus Geschichtsbüchern, sage ich mal. Aber auch das wird bei uns immer schon ganz groß geschrieben, dieser Austausch, auch das gegenseitige Erlernen der Sprache, das gemeinsame Erlernen der Sprache. Also man lernt sich nicht nur kennen, sondern man kann sich dann einfach auch gut verständigen, weil wir diese Kurse anbieten gemeinsam. Genau, und wenn jetzt müsst ihr noch ein bisschen überlegen und nochmal in unsere ganzen vielen Positionspapiere reinschauen, die es auf der Homepage gibt, würde mir bestimmt noch was einfallen, aber ich glaube, so generell ist schon ziemlich viel genannt worden.
Ja, auf jeden Fall. Wie du das auch vorhin schon gesagt hast, ich finde es auch total beeindruckend, vor allem das jetzt nochmal so gesammelt zu hören, was die Landjugend insgesamt schon geschafft hat und vor allem auch, was für eine Breite an Themen sie damit abdeckt. Also das ist ja häufig das Vorurteil, dass die Landjugend nur mit Landwirtschaft zu tun hat, aber das stimmt ja auch überhaupt gar nicht. Also wirklich eine gesellschaftliche Breite, die da vorhanden ist und ja, auf die sie auch stolz sein kann dann. Ihr habt eben schon einzelne Herausforderungen angesprochen. Da würde ich gerne auch nochmal tiefer drauf eingehen. Gibt es Themen, mit der sich die Landjugend immer wieder konfrontiert sieht, also die sie nicht quasi abhaken kann? Oder was waren auch die größten Hürden auf dem Weg der Landjugend? Ursula, wenn du gerne zuerst möchtest.
Also es gibt natürlich immer Herausforderungen. Eine der Herausforderungen ist ganz klar, die haben wir beide schon benannt. Das ist einfach die Frage, wie komme ich von A nach B und wie komme ich überhaupt in meine Landjugendgruppe? Und hat denn diese Landjugendgruppe auch wirklich einen Raum? Also ich kenne aus meinen Zeiten auch Landjugendgruppen, die zum Beispiel im Nebenraum einer Gaststätte ihre Heimat hatten. Das hat immer gut funktioniert. Wenn du das heute so sagst, ich nehme an, Anne kann da ihren Beitrag zu leisten, dass du im Nebenraum an der Gaststätte deinen Jugendtreff hast, dann gehen bei vielen Menschen einfach Alarmanlagen los nach dem Motto Jugendschutzgesetz, um wie wird denn das gehen und kann das überhaupt? Reden wir nicht davon, dass damals kein Rauchverbot in Räumen war. Eine Herausforderung, die ich auch sehe, ist die, dass genau eben die Frage, wie geht Jugend mit Alkohol um, immer eine Rolle gespielt hat. Also die Frage, wo gehen Drogen los? Wer lebt über dem, was für ihn oder sie gut ist? Wie kriegt Landjugend solche Menschen auch in den Griff? Und wie sorgt sie dafür, dass, denn das wird ja auch immer der Jugend so zugeschrieben, nicht nur der Landjugend, Lärm, Laut, Dreck, Ruhestörung. Wie kriegen wir das hin? Weil so vieles davon eben nicht stimmt. Und Einzelne dafür sorgen, dass viele einen Riesenstress damit haben. Also da werden ja auch viele dann immer so in einen großen Sack gesteckt und der ist es dann und da ist auch Landjugend drin. Das finde ich schade, weil wir alle wissen, auch diejenigen, die heute eine Generation älter sind, als ich es bin, die waren irgendwann mal jung und haben für ihre Verhältnisse genauso ihre Grenzen ausgelotet. Das ist einfach eine große Herausforderung. Ich glaube, sie ist heute schwieriger wie früher. Früher, da gab es eher immer noch so ein Auge zudrücken und Schwamm drüber. Und heute wird sehr viel mehr reglementiert. Das ist zumindest meine persönliche Wahrnehmung. Das ist sehr viel schwieriger. Und was, glaube ich, auch früher eine völlig andere Frage war, wenn ich an Einkünfte denke von jungen Menschen, wie kann ich denn meine Landjugendgruppe finanziell organisieren? Sprich, wir haben uns gefreut über das Sparbuch, was es gab. und haben aber auch überlegt, womit könnten wir denn jenseits eines Mitgliedsbeitrags, der für alle leistbar sein muss, von der Schülerin, dem Schüler bis hin zum Student oder einer Person, die dann auch gut verdient, wie kriegen wir das gerecht hin und wie kriegen wir trotzdem uns auf solide Füße gestellt, dass wir, wenn wir einen Ausflug machen, wenn wir mit dem Bus in einen anderen Landjugendlandesverband fahren, wie kriegen wir das finanziell auf die Reihe, dass es für alle denn tragbar ist. Also das ist eine Herausforderung, die fand ich damals extrem schwierig, weil wir Taschengeld hatten von, ja, aber 1980 von 5 Mark bis zu 50 und was nimmst du dann als Landjugend und was brauchst du und auch damals gab es schon Gebühren für Veranstaltungen, die du einfach hattest, für GEMA, für was auch immer. Das ist so wie heute. Allerdings war, glaube ich, sind die Herausforderungen heute höher und die Hürden höher. Vielleicht kann Anne das mal ergänzen.
Also ich wollte nochmal sagen, ich finde es eigentlich ganz spannend, dass wir so zwar auf das Gleiche schauen, aber aus zwei verschiedenen Blickwinkeln, weil dadurch ist vieles, was mittlerweile einfach ganz normal ist und was einfach, wir haben halt den Raum, also und oder... Also ich kann jetzt von meiner Ortsgruppe sprechen oder ja auch vielleicht für viele andere, aber über solche grundlegenden Dinge müssen wir uns zum Glück keine Gedanken mehr machen, weil, wie Ursula schon richtig gesagt hat, gibt es jetzt vieles andere, was einem höhere Auflagen bringt. Also diese, was Alkohol angeht, das wird natürlich immer auch der Landjugend vorgeworfen. Gleichzeitig glaube ich einfach, das ist nicht die Landjugend, sondern es ist einfach die Gemeinschaft, weil es wird genauso vielleicht auch mal sich zusammengesetzt bei einem Bier, bei der Feuerwehr oder beim Sportverein oder beim Kegelclub oder ich weiß nicht, was es noch alles gibt. Aber ich glaube, es macht eher die Gemeinschaft aus als der Verein, weil ich meine, auch zu uns, wenn man sich irgendwo trifft, müssen viele mit dem Auto fahren. Also kann man jetzt schon gar nicht sagen, dass das automatisch irgendwie auf alle zutrifft. Mit was wir uns auch beschäftigen mussten, war jetzt diese Cannabis-Legalisierung. Weil auf einmal steht man da und sagt, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Weil wir haben auch große Veranstaltungen, also wir als BDL, zum Beispiel haben wir die Fete im Rahmen der Grünen Woche, wir haben den Ball im Rahmen der Grünen Woche und da wird ja ganz strikt, es gibt bei uns keinen branntweinhaltigen Alkohol, also es gibt halt Bier und Wein, aber keinen harten Alkohol, wenn man es so nennen möchte. Und dann war natürlich die Frage, okay, Cannabis ist jetzt legal, aber wir haben Raucherbereiche, wie wird das gehandhabt und so? Und wir haben uns jetzt auch dafür entschlossen, das genauso zu handhaben wie harten Alkohol, also dass das nicht vorkommen wird bei uns, dass es verboten ist auf unseren Veranstaltungen, aber das ist auch was, womit man sich jetzt irgendwie neu beschäftigen musste, aufgrund der veränderten Gesetze. Und wenn man so hört, also ich bin jetzt zum Beispiel bei meiner Ortsgruppe nicht mehr in irgendwelchen aktiven Positionen, aber wenn ich mit denen eben spreche, die mir dann erklären, wie schwierig es ist, was man für Bestätigungen einholen muss, was man beantragen muss, was für Kontrollen kommen und so. Das hat bestimmt alles seine Rechtmäßigkeit, aber es macht natürlich auch so ehrenamtliches Engagement ein bisschen komplizierter, weil jeder macht das freiwillig und jeder gibt dafür seine Freizeit auf, um was zu organisieren und irgendwelche Sachen zu beantragen. Und dann, genau, hat man manchmal schon den Eindruck, dass es wirklich sehr schwer gemacht wird.
Da würde ich auch gleich in die Richtung lenken wollen. Wo seht ihr denn aktuellen politischen Handlungsbedarf zur Integration jugendlicher Belange in den ländlichen Räumen? Egal auf welchen politischen Ebenen, sei es jetzt kommunal oder auch auf Bundesebene. Gerne, Anna, du zuerst.
Also wir haben ja so einen Jugendcheck gefordert, dass Sachen, die einfach neu verabschiedet werden, dass quasi ein Jugendliches oder ein Gremium aus jungen Menschen da mal drüber schaut und auch einfach unsere Belange mitgedacht werden. Weil wenn man in die Reihen der Politiker schaut, ist es ja eher so, dass die vielleicht etwas älter sind als der oder die durchschnittliche Landjugendliche. Und ganz klar, man hat vielleicht gar nicht so die Bedürfnisse der älteren Generation auf dem Schirm. Haben wir ja vielleicht auch nicht mit der nächsten Generation, also der nächstälteren. Von daher ist es einfach gut, wenn wir auch die Möglichkeit haben, also wir wie die Generation, da drüber zu schauen. Das ist natürlich was, was auf Bundesebene interessant ist. Auf Ortsebene ist es einfach schon richtig gut, wenn es einfach schon einen Jugendstadtrat gibt, weil dann einfach auch viel mehr die Bedürfnisse von Vereinen mitgedacht werden, von jungen Menschen. Haben die eigentlich einen Raum, wo sie sich treffen können? Natürlich ist es super, wenn es einen Landjugendraum gibt, aber oft geht es ja einfach schon mal darum, leider ist nicht jeder in der Landjugend, deswegen gibt auch noch Jugendliche, die einfach generell einen Raum brauchen, eine Möglichkeit, einen Treffpunkt. Und genau, das, denke ich, zieht sich auch so durch, dass es einfach gut ist, die Jugendlichen zu beteiligen. Das ist ja auch in Verbänden so, dass man sich darüber austauscht, einen Jugendvertreter drinnen zu haben und genau, auf jeden Fall gegenseitig Gehör zu finden, würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Und wenn ich das runterbreche, sage ich mal in die Regionen, dann bin ich bei Anne und sage, ja, richtig, Jugendparlamente sind wichtig, aber ich glaube auch, dass es Institutionen gibt und derzeit stampfen viele Bundesländer Engagementstrategien aus dem Boden. Die Bundesengagementstrategie wird hier auch überarbeitet und auch da ist wichtig, dass einfach junge Menschen stattfinden, wenn es um Engagementstrategien geht und dass es eben ein Bottom-up Strategie wird und keine, die top-down verordnet wird. Wir haben gerade bei mir in der Region momentan so die Option, dass man über kommunales Programm tatsächlich Ehrenamt und junges Ehrenamt bilden könnte. Und da habe ich danach gefragt, ja, und wie kommen wir jetzt an ehrenamtlich Interessierte? Wie fassen wir die? Wie kriegen wir die? Wie machen wir den Mut und Lust auf Ehrenamt? Da war dann Ende des Programms. Und das ist mir ein bisschen wenig. Weil ich denke, junge Menschen leben ihr Leben im ländlichen Raum. Wir sorgen uns um Bleibeperspektiven, um Rückkehrperspektiven. Und wenn wir dann nicht die Weichen so stellen, dass die auch wirklich stattfinden, gehört werden und ihr eigenes Leben konzipieren können, dann wird das nichts werden im ländlichen Raum mit jungen Menschen und mit einer Lebendigkeit und auch mit einer, sag ich mal, mit einer Vereinskultur und einer Engagementstruktur, die in die Zukunft trägt.
Ja, danke schön. Da würde ich gerne noch in die Praxis einsteigen. Kennt ihr jeder von euch ein Beispiel besonders gut umgesetzter Jugendarbeit, auf das ihr hier gerne aufmerksam machen würdet? Anne, du gerne zuerst?
Okay, das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage. Ich habe mir im Vorfeld da schon mal drüber Gedanken gemacht und habe aber gedacht, so richtig hervorheben, ja, kann ich eigentlich gar niemanden, weil das oft die Voraussetzungen dafür so unterschiedlich sind. Ich würde es deswegen gerne tatsächlich allgemeiner halten und einfach sagen, hat auch ein Politiker dieses Jahr zu uns auf der Grünen Woche gesagt, und hat gesagt, da wo Landjugend ist, ist Leben im Ort und da gibt es auch einen funktionierenden Zusammenhalt, weil alles, was wir heute schon erzählt haben, trifft dann einfach zu. Wenn es eine Landjugend gibt, dann werden auch Feste gefeiert, dann hat die Jugend was zu tun. Die Jugend weiß, wohin mit sich am Wochenende. Die hat eben eine Gemeinschaft, die auch oft dafür sorgt, dass Leute, wie gesagt, wir haben unterschiedliche Herkünfte oder unterschiedliche Hintergründe, die auch dann zum Studieren gehen, aber dann gerne wiederkommen, weil dadurch auch eine Verwurzelung im Dorf stattfindet. Und deswegen würde ich sagen, dass eigentlich die Landjugend an sich ein gutes Beispiel für funktionierende Jugendarbeit ist.
Also das ist jetzt tatsächlich eine Frage. Ich habe mir da im Vorfeld auch Gedanken gemacht und ich bin ähnlich wie Anne an dem Punkt angekommen, wo ich sage, Landjugend ist ein gutes Beispiel mit all dem, was Landjugend zusätzlich zu dem Dorfleben eben einbringt. Sei es sich aktiv für ein Miteinander einzusetzen, sei es in so einer 72-Stunden-Aktion, großes Thema, immer wieder, schon viele Jahre sehr erfolgreich. Und es fällt mir schwer, jetzt wirklich eins rauszupicken.
Ja, danke, ihr beiden. Dann würde ich jetzt schon zur allerletzten Frage kommen. Und zwar haben wir im Landaussichten-Podcast mit unseren Gästen immer eine kleine Tradition. Und zwar nennt sich das Landü-Ei. Und das wollen wir gemeinsam auspacken. Welcher Fakt oder welche Beobachtung über oder zu den ländlichen Räumen, ja, mit Jugendlichen, aber auch anderen Gruppen, wie ihr gerne wollt, hat euch in letzter Zeit überrascht? Also sei es eine Anekdote oder eine Statistik, alles, was irgendwie nennenswert ist.
Also bei mir, das ist zwar jetzt nicht in letzter Zeit, sondern es ist eine Feststellung, die ich immer wieder mache. Und zwar ist es so, wir haben heute schon, jetzt sage ich es schon wieder, wir haben ja schon oft über die Bedürfnisse gesprochen, was es so gibt. Und ich war mal mit der Andreas Hermes Akademie in Uganda vor einigen Jahren und da sollte eben eine Landjugend gegründet werden. Und dann gab es eben auch die Fragen, ja, warum eigentlich? Und also was habt ihr so für Probleme? Und dann ging es auch um Sachen wie, dass alle in die Stadt wollen. Und also, und das hat mich total überrascht, dass man irgendwie von Deutschland nach Afrika fliegt, also so ins Herz von Afrika, und stellt fest, dass einfach die Herausforderungen oder die Probleme vielleicht auch genau das Gleiche ist. Ich war jetzt vor kurzem in Moldau und da war das auch wieder so. Also es ist wirklich verrückt, die Länder unterscheiden sich so gravierend in so vielen Dingen, Wirtschaft und auch vielleicht politisches System und also wirklich in ganz vielen Sachen. Aber die jungen Menschen haben genau überall die gleichen Herausforderungen und das fand ich schon sehr überraschend.
Also, was hat mich besonders in letzter Zeit überrascht, wenn ich gerade mit Blick auf das Jubiläum und was sich die Landjugend überlegt hat mit ihren Wettaktionen, im Hinblick aufs Jubiläum, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war immer wieder aufs Neue überrascht, wer sich alles auf Wetten mit der Landjugend einlässt und auf welche Wetten. Die finde ich manch eine so richtig, richtig cool. Und die führt einfach auch dazu, dass Politiker und Politikerinnen mal in der Praxis auf dem Land, im ländlichen Raum oder auch in der Landwirtschaft unterwegs sind und eine andere Wahrnehmung kriegen. Und das, finde ich, macht Landjugend ganz klasse. Das hat mich, naja, nicht wirklich überrascht, aber das hat mich begeistert, so möchte ich mal sagen. Das war für mich so wirklich herausragend. Und ich war meine vorletzte Woche in Berlin, da hat der Stiftungsrat der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt getagt. Und Jan Heggerling, der ausgeschiedene Vorsitzende des BDL, ist aktuell noch einer meiner Mitstreiter im Stiftungsrat. Und dann kam Minister Özdemir rein und sagt, ah, hallo, 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 wo ist denn der Heggerling? Den wollte ich doch heute verabschieden. Und das war schon so ein, also auch wirklich so präsent zu sein als Landjugend, dass auffällt, du bist nicht da, warum auch immer. Es hat sich dann geklärt. Sie haben sich auch auf andere Art und Weise dann tatsächlich verabschiedet, so wie ich es gehört habe, weil Jan nur in digitaler Form dann dabei war. Aber dass ein Minister auch so eine Wahrnehmung hat und wirklich schaut, wo ist Landjugend und mit denen kann ich was anfangen. Und so habe ich ihn auch wirklich die letzten 4 Jahre kennengelernt, dass er immer ein offenes Ohr für Landjugend hatte. Das finde ich auch ausgesprochen klasse und wertschätzend und ja, ist eine Auszeichnung für Landjugend.
Ja, danke. Vieles, was ihr heute erzählt habt, ist eine Auszeichnung für Landjugend. Also vielen Dank euch beiden. Wenn ihr nichts weiter noch zu ergänzen habt oder mitzugeben habt an unser Publikum, dann würde ich mich jetzt gerne bei euch bedanken, Anne-Kathrin und Ursula, für eure sehr interessanten Beiträge und alles, was ihr so erzählt habt, die verschiedenen Perspektiven, die ihr mitgebracht habt. Und vielen Dank auch an Sie oder euch, die lieben Hörerinnen und Hörer, für das Reinhören. Bis bald und auf Wiedersehen bei Landaussichten. Tschüss!